Hallo und herzlich willkommen zum FAYO Podcast Health Up Your Life, der Podcast für ein gesundes und glückliches Leben. Schön, dass du im neuen Jahr auch wieder dabei bist. Ich sitze heute im Gespräch mit der Frau Dr. Oksana Pratler. Sie ist Internistin und arbeitet im Gesundheitszentrum von Frau Dr. Petra Pracht. Sie sieht Tag ein, Tag aus Menschen mit einer Schilddrüsenproblematik und aufgrund der vielen Nachfragen auch von euch, von der Community zu diesem Thema, setzen wir uns heute mit einigen Fragen zu der Schilddrüse auseinander. Die Schilddrüse ist ein kleines, aber sehr wichtiges Organ für unseren Stoffwechsel, die körperliche, aber auch die seelische Balance. Viele Menschen leiden unter Erkrankungen, die mit der Schilddrüse in Verbindung gebracht werden können. Welche Rolle spielt also dieses kleine Schmetterlingsorgan in unserem Körper? Wo können Ursachen für Erkrankungen und Störungen liegen? Und was kannst du gezielt für eine ganzheitlich gesunde Schilddrüse tun? Diese und mehrere Fragen werden wir heute in dieser Folge behandeln. Falls du darüber hinaus noch Fragen hast zum Thema Schilddrüse oder auch zu anderen Themen, dann besuch uns doch gerne auf Instagram unter fayo_official. Dort findest du am heutigen Tag zu dieser Podcast-Folge einen Post, unter dem du dann deine Fragen, deine Anregungen mit uns teilen kannst. Wir freuen uns, von dir zu lesen, und wenn dir die Folge gefallen hat, dann schenk uns doch gerne eine Sternebewertung hier auf iTunes, und falls du es noch nicht getan hast, abonniere unbedingt diesen Podcast, damit du auch in Zukunft immer über die neuesten Gesundheitsthemen von uns informiert wirst. Vielen, vielen Dank und jetzt ganz viel Spaß mit dem Gespräch. Hallo Oksana, schön, dass du mit mir hier jetzt zusammensitzt. Ich freue mich, dass du Zeit gefunden hast. Für euch da draußen, ich sitze hier mit der Frau Dr. Oksana Pratler. Wir arbeiten zusammen in dem Gesundheitszentrum von der Frau Dr. Petra Pracht und wir haben uns heute Zeit genommen, um diese Podcast-Folge aufzunehmen, denn es geht um die Schilddrüse. Bevor wir dazu kommen, vielleicht stell dich erstmal kurz vor. Hallo.
Ja, wie gesagt, also mein Name ist Oksana Pratler, ich bin Internistin, bin ja von Haus aus eine richtige Schulmedizinerin, habe ziemlich viele Jahre in Krankenhäusern gearbeitet, von vornherein auch mich der inneren Medizin gewidmet und habe alle Fachbereiche dieses Fachs gesehen, alle Spezialgebiete, war in verschiedenen Kliniken tätig. Ich weiß nicht, ob es von Interesse ist, habe in Rüsselsheim im GPR-Klinikum gearbeitet. Danach war ich im Marienkrankenhaus in Frankfurt anschließend, um dann den Facharzt zu machen. Und brauchte ich meine kardiologische Zeit, die muss ich dann auffüllen. Mhm. Und am Anfang fand ich das nicht so toll, weil es ging darum, dass ich meine Zeiten nicht richtig berechnet hatte in den Kliniken. Aber wie das halt im Leben so ist, hat es mich in diese Klinik geführt und das war wunderbar. Denn ich habe wirklich unheimlich viel über das Thema Herz gelernt. Alles, was ich vorher dachte, ich wüsste, habe ich dann erstmal so richtig updaten können. Genau, mit allen Herzrhythmusstörungen, alles, was kam. Ja, und so, dass ich mich dann letztendlich auch fast entschlossen hätte, Kardiologin zu werden. Dann kam aber ein zweites Kind dazwischen.
Okay.
Und, und auch so ein kleines Körperleiden, was dann irgendwann dazu geführt hat, mich so ein bisschen noch mehr in die Thematik der Gesundheit hineinzuwagen und mich letztendlich dann hier hingeführt hat, weil ich entdeckt habe, dass die gesunde Ernährung, gesunde Lebensweise sehr vorbeugend ist und auch bei chronifizierenden Krankheitsbildern uns helfen kann.
Wie viel Ernährung war in deinem Studium oder in deiner Arbeitslaufbahn bisher so dabei oder wichtig?
Ach so, du meinst, wie viele Vorlesungen ich zur Ernährung hatte, so ökotrophologische Vorlesungen?
Genau.
Null.
Wow.
Suche
den Fehler.
Ja? Genau, und auch wenn es so um Vitamine ging oder solche Geschichten, das wurde halt in der Biochemie abgehandelt, aber nicht wirklich drauf eingegangen. Also es stand in meinem Biochemiebuch, aber dass es da Prüfungsfragen dazu gab. Oder klar, man hat sich so mit den Makronährstoffen beschäftigt, so Kohlenhydrate, Fette, Proteine, wie das. Aber letztendlich so um die wahre gesunde Ernährung oder wie der Hippokrates sagte, lasst die Ernährung eure Medizin sein. Das war so nicht die Thematik meiner Ausbildung. Aber ich konnte ziemlich viel über Wirkungen, Nebenwirkungen, Wechselwirkungen der Medikamente lernen, Operationstechniken, Interventionstechniken der Schulmedizin. Da weil ich bin ich
alles, was damit mit der worden. Krankheit dann so zu tun hat, was da, alles, was so mit der Krankheit zu tun hat.
Ja, alles, was klar, kann. Also die komplette klar. symptomatische ja, Medizin, ja. Der inneren Medizin und ja, auch ja, von anderen Fächern. Spannend. Ist natürlich super, ne? Also die Schulmedizin brauchen wir, das ist ganz klar.
Natürlich, unbedingt.
Aber was ich so dem ganzen System ankreide, ist, dass einfach zu wenig für die Prävention getan wird, ne? Und man kann quasi unsere Zivilisationskrankheiten ziemlich anpacken an der Wurzel, indem man einfach schon in den Schulen Fächer einführt ja. wie Ernährungslehre, ja, dass Bewegung viel mehr impliziert wird in den Alltag. Dann sind wir natürlich wieder bei der Liebscher-Bracht-Therapie, ne? Also Engpassdehnungen. Ne? Wir müssen uns dehnen, wir müssen unsere Faszien schonend behandeln. Das geht halt nur mit Ernährung und Ausbewegung der Gelenke.
Genau. Ja.
Ja, aber das ist gar nicht unser Thema heute.
Das ist gar nicht unser Thema, aber man merkt, ja genau, wie bist du eigentlich hierher gekommen? Warum sitzt du eigentlich hier typische oder zunächst typische Schulmedizinerin begonnen. Und irgendwann auch diesen Wechsel mitgemacht, okay, es ist eben nicht nur das, was halt seit Jahrzehnten im Studium vermittelt wird und man muss sich dann halt sein eigenes Bild draus machen.
Ja, man muss sich sein eigenes, man kann halt
das ist schon spannend.
Ja, kombinieren, ja.
Genau.
Und was mir beigebracht wurde, ist zu denken,
genau.
ja. So ja. in meiner ganzen Ausbildungsbahn, ne? Also Abitur, Transferleistung und so weiter und irgendwann sich auch in eine Thematik einzuarbeiten. Konnte ich auch mit meiner Doktorarbeit, das war ganz spannend. Da habe ich so über Lungenerkrankungen, so COPD, Sarkoidose, habe mich ziemlich viel mit der Immunologie beschäftigt. Genau, und erstmal überhaupt gelernt, mich in Thematiken einzuarbeiten.
Ja, sehr, sehr spannend. Genau. wir bekommen über unseren Fajo Instagram Kanal Fajo Official ganz viele Fragen hier immer von euch zugesendet. Vielen Dank dafür. Wir freuen uns immer über eure Anregungen und häufig kommt eine Frage auch zum Thema die Schilddrüse. Also was kann man bei Überunterfunktion machen? Wie sieht's aus mit der Ernährung, mit dem gesunden Lifestyle hin und her? Es wird immer viel von gewissen Medikamenten gesprochen, Jod. Also es fallen da immer so ein paar Sachen und da haben wir uns gedacht, so heute nehmen wir uns diesem Thema mal an und sprechen über unser kleines, feines Organ, das ja am Hals liegt, quasi neben, hinter Kiefer.
Ja.
Genau, da kannst du gleich mehr dazu sagen.
So ein bisschen unterhalb.
So ein bisschen unterhalb und ist geformt wie ein Schmetterling. Mehr ist, weiß ich gar nicht so Bescheid. Erzähl uns doch mal was über die Schilddrüse.
Also die Schilddrüse ist eigentlich das größte endokrine Organ, also die größte endokrine Drüse. Die ist so ungefähr, was hatte ich da gelesen? Ich glaube, bis maximal 50 Gramm. Mhm. Also man
endokrin
sagt aber,
bedeutet endokrin, hormonell.
Endokrin bedeutet hormonell, genau. Wir haben ja mehrere endokrine Drüsen in unserem Körper, zum Beispiel die Speicheldrüse oder die Bauchspeicheldrüse. Mhm. Ja, das sind so ganz wichtige Drüsen in unserem Körper und oder die Nebennierenrinde. Ja.
Mhm. Bei Stress immer ganz,
Stress ganz genau wichtig, ne? Die auch ziemlich viel auch mit der Schilddrüse kommunizieren. Mhm. Also Stress kann letztendlich auch Schilddrüsen Funktionsstörungen verursachen.
Okay.
Ist aber ziemlich komplex. Da muss ich auch sagen, dass ich nicht der absolute Fachmann dafür bin. Mhm. Ja, ich bin zwar Internistin, aber jetzt keine Endokrinologin.
Mhm.
Ja. Aber natürlich auch in der allgemeinen internistischen Ausbildung lernt man viel über die Schilddrüse.
Und es begegnet dir wahrscheinlich des Öfteren auch im Alltag. Ne?
Das ist halt, ich meine, 15-20% der Bevölkerung haben eine Schilddrüsenerkrankung. Das liegt einfach daran, dass wir hier in unseren Breitesgraden einen Jodmangel haben. Ne? Also die Böden sind enthalten nicht viel Jod. Und das Problem ist natürlich, wenn vor allem Leute, die sich nicht wirklich mit der Thematik so auseinandersetzen, Leute, die vielleicht auch wenig tierische Produkte konsumieren, dann man muss sagen, dem Kraftfutter wird das zugesetzt.
Mhm.
Wir sind hier auch kein Gebiet, wo wir viele Algen essen, ja, weil wie zum Beispiel die Japaner, die essen bis zu 100-fach mehr, also nehmen die Jod auf als wir.
Ja, okay, krass.
Das ist der Wahnsinn.
Mhm.
Und eine Schilddrüse braucht pro Tag mindestens 200 Mikrogramm Jod, also 150 bis 200 Mikrogramm.
Mhm.
Ne? Und das ist, also da muss man
da
sich
ist
halt
schon
drum
der
kümmern.
Mangel eigentlich
genau,
dann,
ja, und das Problem ist, dass da wir bei uns eigentlich nur dem Kochsalz Jod zugesetzt wird, ja, genau, wir aber.
Und man soll ja wenig Salz eigentlich verwenden.
Sollten eigentlich eine salzarme Ernährung.
Genau.
führen, was auch sehr empfehlenswert ist. Ne? Allein schon, weil Natrium und Kalium, wir haben immer ziemlich intrazellulären Kaliummangel und Ja, das ist ganz wichtig, dass wir auch schon darauf achten, nicht zu viel Salz zu uns zu nehmen. Aber dann haben wir natürlich das Problem, was ist mit dem Jod? Ja, und, pro Gramm Salz haben wir nur 20 Mikrogramm Jod. Und wenn man so berechnet, was man so an Grammzahl am Tag aufnehmen sollte, also sollte es ja 6 bis 8 nicht übersteigen, ja, und dann kommen wir halt nicht auf die 200 Mikrogramm, also sondern sind drunter. Und wenn man noch weniger und weniger bei 5, 4, dann kommen wir auf 100. Und wenn sich das über Jahre, also Tage, Monate, Jahre summiert, dann haben wir halt diesen Jodmangel. Und das Problem noch zusätzlich, was viele so ankreiden, die so Kochsalz nicht mögen, weil die sagen, naja, das ist halt irgendwie Natriumchlorid, was mit so ein bisschen Kaliumjodid versetzt ist. Und letztendlich hat es aber auch Bestandteile von Fluor. Und wir haben ja auch also Fluor, Halogene. Also Jod ist halt ein Halogen, da gibt es Fluor, Brom, Chlor. Das sind, die sind halt bei uns in der Umwelt. Das sind letztendlich Substanzen, die zu einer Hypothyreose, eine Hypothyreose verstärken könnten.
Ganz kurz auf Deutsch?
Also eine Unterfunktion der Schilddrüse.
Eine Unterfunktion, okay, genau. Da kommen wir später noch dazu.
Genau, die konkurrieren halt mit Jod um den Transporter und also so die genauen Mechanismen müsste ich mir jetzt auch nochmal anschauen, aber es ist ein Problem. Deswegen, ja, wie gesagt, 200 Mikrogramm pro Tag sind eigentlich so das Mindeste, was man einnehmen sollte.
Okay. Okay, gut, fangen wir vielleicht noch mal ein Stückchen weiter vorne an. Also die Schilddrüse, eine Drüse, eine hormonelle Drüse, aber auch ein Organ. Und warum ist die eigentlich da? Warum haben wir die?
Ja, das ist so ein bisschen, kannst du, das hatte ich mal irgendwo gelesen. Du musst dir so ein Auto vorstellen und unser Auto hat einen Motor. Da sind letztendlich unsere Energiekraftwerke in der Zelle, so die Mitochondrien, und die brauchen Sauerstoff, die brauchen Phosphat, ATP. Das sind so Stoffe, die mit denen wir Energie umsetzen, so Glucose, Sauerstoff. Und das ist so ein bisschen wie so ein Gaspedal, die Schilddrüse.
Okay.
Das heißt also, wenn wir das nicht haben, also die Schilddrüse, ein Hormon, also nicht die Schilddrüse, sondern die Schilddrüsenhormone, die aktivieren letztendlich, also die sind für den Grundumsatz da, für den Stoffwechsel, die sind für die Reifung, für, also für den Stoffwechsel von allen möglichen Mikronährstoffen und Makronährstoffen, vor allem Makronährstoffen, Fetten, Proteinen, Kohlenhydraten und so weiter. Wir brauchen das, um einfach zu funktionieren, für die Gehirnleistung, für unsere Muskulatur, für unsere Haut. Also wenn man so darauf eingeht, was eine Unterfunktion alles machen kann, das ist schon ein großes Sammelsurium für die Regulation der Körpertemperatur. Das ist ganz, ganz wichtig. Die Leute mit Unterfunktion frieren, die Leute mit Überfunktion haben Hitzewallungen. Okay. Ja, das ist, ohne Schilddrüse geht gar nichts.
Könnte man ohne Schilddrüse
Nein,
leben?
Könnte man nicht.
Kann man gar nicht
ohne Schilddrüse
also
kann
so
man
ein kleines
nicht
Mini-Organ,
leben.
Aber es ist
Nein, wenn man eine so schwere Unterfunktion hat, kann man in einen komaartigen Zustand kommen. Das ist ein Myxödem, nennt sich das. Ja? Und das ist wirklich mit dem Leben kaum vereinbar. Also die es kommt zu einer starken, also Unterkühlung des Körpers, zu bestimmten Einlagerungen von Myzin. Das sind so irgendwelche Kohlen. Ich bin ja jetzt nicht so biochemisch, bin ich schon ein bisschen entfernt von dem Fach, aber Myzine, das sind so Schleim, also so teigige Einlagerungen in der Haut. Die Leute atmen nicht mehr richtig, das Herz braucht Schilddrüsenhormone, weil die einfach für die Katecholamine, das sind so, die das Herz antreiben, auch ganz, ganz wichtig sind, die regulieren die Rezeptoren, wie das am Herzen funktioniert. Die Menschen kriegen mit schwerster Unterfunktion kann es zu schwersten Herzrhythmusstörungen kommen, sogar zu einem Herzstillstand. Diese Leute gehören auf die Intensivstation, müssen teilweise beatmet werden, ja, und brauchen dann intravenöse Schilddrüsenhormongaben.
Okay, also hier kann man auch eigentlich direkt schon einsetzen, dass es nicht nur Erkrankungen der Schilddrüse gibt, sondern es gibt auch andere Erkrankungen, die so in der Wechselwirkung mit der Schilddrüse stehen, dass
ja, klar, natürlich. Also das ist
das einfach wichtig
Knochen,
ist. So,
klar, ja. Also du brauchst die Schilddrüse eigentlich für fast jedes Organ. Ja? Für den Knochenstoffwechsel, für die Haut, für den Darm, für du kriegst es auch an jedem Organ zu spüren und vor allem für die Psyche. Ja, also schwerste depressive Verstimmungen. Es gibt zum Beispiel alte Menschen, die als dement abgestempelt werden. Mhm. Ja, und dann sagen die, ja, das sind Dementer. Das Erste, was du bei ihm testen musst, ist seine Schilddrüsenwerte.
Super spannend.
Ja, das ist total spannend.
Ja. Und entsprechend kann es auch bei jungen Menschen ja auch passieren.
Das ist ganz interessant, bei alten Menschen, die sind dann oligosymptomatisch, nennt man, das heißt, die haben nicht das Sammelsurium an all diesen Symptomen, die jetzt ein junger Mensch bekommt, sondern die haben einfach nur zum Beispiel dementielle Erscheinungen. Mhm. Ja, und da muss man halt gucken nach der Schilddrüse. Und häufig halt, ja, nach dem Jod, ne?
Ja, kann sich das Jodmangel regulieren?
Das kann, ja. Es ist halt nur ein großes Problem, dadurch, dass wir im Jodmangel viele von uns sind. Und wir haben ja hier dieses endemische Struma. Das heißt also eigentlich immer, wenn 10% der Bevölkerung quasi eine knotige Veränderung der Schilddrüse bekommen, aufgrund von Jodmangel, ne, nennt man das endemische Struma. Mhm. Und das Problem ist, dass die Schilddrüse durch diesen Jodmangel einfach total spinnt und die vergrößert sich. Weil wenn wir zu wenig Jod haben, dann bildet die Schilddrüse immer mehr Schilddrüsenzellen, um das irgendwie zu kompensieren. Das heißt, sie wird erstmal größer. Ja, und jedes Mal, wenn du dann eine Schilddrüsenunterfunktion hast, also zu wenig Hormone dann irgendwann bildest, dann kommt es zu so einem, die übergeordneten Zentren, die produzieren ein Hormon, das TSH heißt. Das ist so das, was man immer bestimmt. Und das, wenn das immer wieder angetrieben wird, ne, also das heißt, immer wieder auf die Schilddrüse wirkt, dann kommt das auch zu einer Vergrößerung der Schilddrüsenzellen insgesamt. Und dann wächst dir die Schilddrüse, dann wird die groß.
Dieser, wie sagt man bei älteren Menschen, so ein Kropfen?
So ein Kopf nennt sich das dann, ne? So ein Kopf. Mhm, okay. Genau. Und dann kann man das halt sehen. Und das Problem ist, bei dem Kopf ist ja, gut, es ist halt nicht hübsch, ne? Erstmal das, aber wenn wir das ästhetisch mal wegnehmen, es macht ja auch eine mechanische Behinderung, ja? Das geht an die Luftröhre, also das kann zu so einer richtigen Einengung der Luftröhre führen, dass die Leute dann, genau so ein Stridor haben beim Einatmen, das heißt so ein pfeifendes Geräusch, ja, das kann so richtig runterwachsen und so alles verdrängen und es ist halt, nicht
aber
schön.
Aber da sind die wenigsten,
das ist auch viel zu selten, weil wir Salz jetzt endlich mal jodiert haben. 1980, glaube ich, wurde das Salz in Deutschland dann systematisch jodiert.
Verbreitet eine halbe Stunde.
Genau, so, dass wir die Strom gerade nicht mehr so sehen, aber halt viele andere noch Mangelerscheinungen.
Ja, das, was die meisten wahrscheinlich kennen, ist ja Begriff Über- und Unterfunktion. Mhm. Das sind so die... Ja. Würde ich jetzt auch behaupten, so die gängigsten Schilddrüsenerkrankungen?
Ja, man kann das sind ja so die Funktionen, ne? Also die gängigsten Schilddrüsenerkrankungen sind letztendlich also dieses das Struma, das heißt aufgrund der Jod, also des Jodmangels kann es halt zu diesen knotigen Veränderungen der Schilddrüse kommen. Mhm. Das heißt, man kann aber noch ein euthyreotes Struma haben, das heißt, die Schilddrüsenhormone sind dann einfach noch im Normbereich. Mhm. Also dann kann es auch zu einer, es kann auch dazu kommen, dass du zum Beispiel auch Schilddrüsen, also Jod gar nicht verwerten kannst. Es gibt Menschen mit genetischen Variationen, die das dann einfach nicht verwerten können und kriegen dann auch zum Beispiel auch, das nennt man dann so sporadische Struma. Dann kann es auch zu einer Entzündung der Schilddrüse kommen. Es kann, selten sind das so infektiologisch, also so bakteriell oder so, sondern das sind mehr so abakterielle Entzündungen. Ja, das sind auch autoaggressive Entzündungen. Das heißt, der eigene Körper bildet Antikörper gegen das Schilddrüsengewebe. Ja,
sind das diese Autoimmunerkrankung?
Das ist zum Beispiel Hashimoto kennt man, ne? Das ist so eine Hashimoto. Die Hashimoto, die kann erstmal so stumpf verlaufen und einfach in eine Unterfunktion gehen oder kann erstmal so eine Phase haben, wo du erstmal eine Überfunktion hast, ja, eine Zeit lang, weil es können unterschiedliche Antikörper gebildet werden, die an bestimmten Stellen angreifen und die können dann erstmal zu einer Überfunktion führen und dann zu einer Unterfunktion, aber im Endeffekt landet das fast immer in der Unterfunktion. Und dann gibt es eine andere Erkrankung, das ist zum Beispiel der Morbus Basedow. Da ist es so, dass man gegen die TSH-Rezeptoren, also das ist dieses übergeordnete Hormon von der Hypophyse, das ist so, was quasi an der Schilddrüse andockt und sagt, jetzt musst du Schilddrüsenhormone bilden. Da bildet sich so ein Antikörper und der setzt sich dann an diesen Rezeptor und triggert den dann dauernd. Das heißt, die Schilddrüse kriegt dauernd einen Reiz und produziert Schilddrüsenhormone in hohen Mengen, die für den Körper dann natürlich zu viel sind. Und dann gibt es dann zum Beispiel so dieses typische Bild mit so einem, da stehen die Augen raus, die Menschen haben so eine, auch das Herz reagiert mit, also eine Tachykardie. Mhm. Und das ist dann der Morbus Basedow. Und den muss man halt aber auf eine bestimmte Art und Weise behandeln mit so bestimmten Medikamenten oder zum Schluss auch mal operativ entfernen, die Schilddrüse. Und dann, du hast mich mal gefragt, ob man ohne Schilddrüse leben kann. Man kann ohne Schilddrüse, habe ich falsch geantwortet. Man kann ohne Schilddrüse leben, wenn man dann natürlich die Schilddrüsenhormone substituiert.
Okay.
Also man kann ohne, aber man lebt ja dann nicht wirklich ohne Schilddrüse. Also man kann jetzt nicht einfach wie,
also Schilddrüse man muss es kompensieren und irgendwie.
Naja, du musst es natürlich quasi die Funktion der Schilddrüse dann übernehmen. Mhm. Und das ist dann halt die Substitution der Schilddrüsenhormone.
Okay, was sind denn die typischen Symptome einer, fangen wir an mit Überfunktion?
Also bei der Überfunktion ist das so.
Oder was passiert da überhaupt, genau?
Also bei der Überfunktion bildet man einfach zu viel von den Schilddrüsenhormonen. Mhm,
okay.
Ja, gut. Dann ist man so ein bisschen gereizter, nervös. Also man, genau, man ist, immer dieses Mikrofon. ich halte dann einfach irgendwo hin. Nur nicht, bin halt einfach ganz da.
Macht nichts.
Hast du mich rausgebracht? Oh,
bei der Überfunktion.
Bei den Symptomen. Bei den Symptomen, genau. Also wenn wir das an das Zentralnervensystem, das heißt unsere Nerven gehen, man ist nervöser, gereizter. Mhm. Ne, das ist so ein bisschen, man schwitzt, man hat einen Heißhunger, man hat Durchfälle, weil die Darmtätigkeit einfach extrem angeregt ist. Mhm. Man nimmt ab. Mhm. Ja, man kriegt eine man kann Herzrhythmusstörungen bekommen. Also so Herzrhythmusstörungen, die sogar, also erstmal so Tachykardien, das heißt also erstmal auch eine Sinustachykardie, das heißt so einen normalen Rhythmus, aber halt schnell. Mhm. Das kann aber halt übergehen auch in ein Vorhofflimmern. Das heißt, dann spinnt der Vorhof im Herzen total und macht dann irgendwie kreisende Bewegungen, was auch nicht ungefährlich ist, weil so ein Vorhofflimmern kann auch zu Schlaganfällen führen. Ne? Also okay. Also die, und wenn es natürlich wenn es zu viel wird, kann es sogar zu einer richtigen thyrotoxischen Krise kommen, die auch ganz schnell behandelt werden muss, ne? Also auch intensivmedizinisch.
Okay, Thyro-was-Krise?
Thyrotoxische Krise nennt sich das, ne? Das ist so, dass die Leute auch, also mit Durchfällen und, also Bauchschmerzen und,
wo der komplette Körper eigentlich.
Körper, ja, die sind aber, die sind kurz vorm Abnippeln, hm?
Okay, genau. Okay, gut. Aber das ist nicht so häufig, oder?
Nicht so häufig, kommt aber immer mal wieder. Mhm. Ja, das ist gar nicht so selten, wenn man das Problem ist folgendes. Dadurch, dass die Schilddrüsen total anfangen, durch diesen Jodmangel zu spinnen, können die autonomen Bezirke bilden in der Schilddrüse. Das heißt, normal ist es ja so, wie bei einem Heizungskörper oder so, ne? Das ist ja, da wird ja so ein Fühler, der misst die Temperatur, ist die zu hoch, dann wird es abgestellt und so weiter, ne? So ein Regelkreis. Mhm. Ja, und das TSH und da gibt es noch übergeordnete Zentren, das funktioniert immer so, zu viel Schilddrüsenhormon wird weitergegeben an die Hypophyse und die sagt, hey, das ist ausreichend, jetzt mal ein bisschen abbremsen. Diese autonomen Bezirke interessieren sich aber überhaupt nicht dafür. Die feuern.
Ihr Ding.
Genau, die feuern voll. Die arbeiten. Das andere Schilddrüsengewebe drumherum sagt, wenn du so viel arbeitest, dann mache ich mal Pause. Mhm. Und dann merkt man das gar nicht. Dann ist man ausgeglichen. Man ist ausbalanciert, man hat halt eine normale Stoffwechsel. Normale Hormone im Blut, die man misst. Wenn man aber dann auf einmal ordentlich Jod zusetzt, ne, zum Beispiel durch so eine Kontrastmittelexposition, ja, also Kontrastmittel, Herzkatheter, CT und so weiter. Deswegen ist es immer ganz wichtig, vorher die Schilddrüsenwerte zu bestimmen. Aber das ist kein Problem. Die Leute, die das machen, die wissen das und machen das auch. Okay, ne? Muss man jetzt nicht extra hingehen und sagen.
Muss man nicht noch mit dran denken, wenn man selbst zum Arzt
geht. Ja, ich würde immer dran denken.
Autonomes Denken,
ja,
Freunde.
Immer mit, je besser man mitdenkt, desto besser. Ne?
Das stimmt.
Genau. Aber also je informiert man meinen Auftritt, desto,
macht Sinn.
Macht Sinn. Es ist immer, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser.
Okay, also genau. Das ist so diese
Genau, und das ist genau das Problem, wenn das dann kann es halt auch zu dieser massiven Überfunktion kommen, aufgrund dieses autonomen Bezirks. Deswegen ist das nicht so einfach, weil, wie gesagt, Japaner nehmen 100-fach mehr Jod auf, jetzt hinzugehen zu einer älteren Person, die irgendwie Schilddrüsenveränderungen hat, und ihr zu sagen, jetzt nimm mal anständig Jod. Wahrscheinlich wird das über die normale, wenn man das über Algen oder sowas aufnimmt, aber auch jetzt nicht zu großen Problemen führen. Aber da sind wir alle verängstigt. Ja? Also da haben wir haben schon Angst vor dieser thyrotoxischen Krise, die Leute da reinzubringen. Weil das ist, mitunter kann das auch mal tödlich ausgehen.
Okay, gut. Das wäre Überfunktion-Problematik, mhm. Unterfunktion-Problematik. Da gibt es ja auch jede Menge, ne?
Ja, genau. Also Unterfunktionsproblematik ist natürlich auch, klar, da fängt es genau das Gegenteil, ne? Also die Leute frieren, mhm. die nehmen zu mhm. Und sind müde.
Okay.
Das sind eigentlich immer diese drei Sachen, die man abfragen muss mhm. bei jemandem. Mhm. Nimmst du zu, bist du müde mhm. und so weiter, ne? Und dann mal sagen viele Leute, oh, ich esse aber ganz wenig und nehme trotzdem zu. Das sollte hellhörig werden lassen,
ja, ja.
obwohl wenn ich sagen muss, also wenn die Leute sagen, ich esse nicht so viel, naja gut, also nicht bei allen, ja. Also man sollte drauf eingehen, ja, aber häufig ist es dann halt doch nicht, ne, sondern mhm. man muss dann so. Und ja, aber auch Haut, ne, also mhm. auch mit Akne, Muskulatur, Arthrose und solche Geschichten, ja, die mhm. sind auch mitbestimmt, klar.
Okay.
Obstipation, also das heißt Verstopfungen,
mhm.
ja, diese Bradykarden-Rhythmusstörungen, das heißt, dass das Herz zu langsam schlägt, ja, das sind letztendlich so die wichtigsten. Es gibt auch noch viel, viel mehr, was mir jetzt gerade auch nicht einfällt. Mhm.
Das ist ja schon mal eine gute...
Mhm. Aber so diese drei Sachen, das
genau,
sind so das Allerwichtigste.
Okay. Und, ich erinnere mich, ich hatte auch mal eine Unterfunktion, glaube ich sogar.
Und vor allem dann auch, man ist so ein bisschen in Gedanken vernebelt.
Mhm.
Ja, und das ist so, man ist nicht so leistungsfähig. Mhm. Ja, das ist schon ein Problem, ne? Das ist so ein bisschen wie so prämedimensiell, ne? So.
Ja, ein bisschen wir im Kopf.
Ja.
Ich habe als junges Mädchen auch Jod bekommen, weil ich auch eine leichte Unterfunktion, glaube ich, hatte oder so.
Ja, sollte man sowieso allen Kindern Jod. Ja. Allen Kindern.
Kinder und
Vitamin
Schwangere
D
wahrscheinlich.
Und Jod.
Mhm.
Ja, Vitamin D, Jod, das müsste flächendeckend. Wenn wir alle Kinder mit Vitamin D und mit Jod gut versorgen würden, hätten wir ziemlich wenig Probleme.
Okay.
Weil Jod ist nicht nur wichtig für die Schilddrüse.
Mhm.
Das haben wir aber nicht im Studium gelernt, muss ich sagen. Jod ist aber auch wichtig. Es gibt so bestimmte Transporter, zum Beispiel in die Schilddrüse, damit Jod aufgenommen wird, wird richtig viel Energie von der Zelle aufgewendet. Das geht über so eine Natrium-Jod-Symporter, der unter Verbrauch von bestimmten Phosphaten stattfindet. Und das ist richtig. Das heißt, man arbeitet gegen ein Gefälle. Das heißt also gegen das 50-fache. Und das ist aber nicht nur in der Schilddrüse so, weil wir brauchen das Jod da, das ist ja ganz wichtig, damit wir überhaupt das Schilddrüsenhormon bilden können, sondern auch in der Gebärmutter, in Brustgewebe.
Mhm.
In diesen ganzen Organen sind diese Symporter eingebaut. Warum? Die Natur macht das nicht einfach nur so.
Mhm.
Die hat einen Grund. Die wird nicht einfach ineffektiv arbeiten. Der Körper ist nicht doof, der arbeitet nicht effektiv. Und wir wissen, dass wir für das Immunsystem Jod brauchen, ja. Auch für die Darmschleimhaut und so weiter und so fort. Ne?
Also Jod, super ganzheitliches.
Jod ist wichtig.
Okay.
Jod ist wichtig.
Aber würdest du jetzt empfehlen, auch, okay, so als Tipp jetzt auch für den Zuhörer, geh in die Apotheke und hol dir Jod und nimm einfach, keine Ahnung, jeden Tag eine Tablette. Oder sollte man es erst kontrollieren lassen, wie da der Bedarf gerade ist?
Also, man kann es kontrollieren über den Urin, einfach die Jodausscheidung im Urin.
Okay.
Ja, sagen wir so, wenn man noch jung genug ist und die Schilddrüse vollkommen gut aussieht und man keine autonomen Bezirke hat und so weiter, problemlos. 200 Mikrogramm würde ich mich mal abdecken. Das habe ich noch nicht mal im Studium gelernt, sondern mir von, ich kann mich nicht mehr an diesen Professor erinnern, der hat aber so Pharmakologie-Vorlesungen im YouTube angeboten.
Mhm.
Das ist mal ganz spannend. Da habe ich, glaube ich, mich vorbereitet für den Internisten und da habe ich mir auch nochmal reingezogen und der hat das ganz klar empfohlen.
Mhm, okay.
Ja, 150 Mikrogramm pro Tag. Ich würde auf 200 sogar gehen, das ist gar kein Problem.
Okay.
Wenn die Japaner das 100-fache nehmen.
Ja, klar, gut.
Und
da
es gibt Schilddrüsenexperten, die auch in Milligrammzahl das empfehlen. Das kann ich jetzt nicht empfehlen, weil ich einfach zu wenig Erfahrung dafür habe.
Mhm.
Aber einfach die Leute dafür sensibilisieren und sich da mal so ein bisschen Gedanken zu machen und Bio-Kelp, ja, also so über die Algen kann man wohl ganz gut, hier glaube ich, aus so pflanzlichen Jodquellen kann man, glaube ich, am allerbesten Jod aufnehmen.
Okay.
Ich mache das halt ganz gemütlich über eine Tablette,
weil
ich einfach nicht die Zeit habe, mich da jetzt. Aber Bio-Kelp, ne? Das ist zum Beispiel auch eine Möglichkeit.
Okay, sehr spannend. Was können wir denn noch tun, um zum einen präventiv was Gutes für unsere Schilddrüsengesundheit zu unternehmen? Mhm. Also das wäre jetzt das Jod, aber gibt es da noch andere Dinge so in
Selen.
Unserem?
Selen.
Ah, okay.
Selen ist super wichtig. Das habe ich auch nicht im Studium gelernt übrigens. Ich habe letztens nochmal mein super tolles Kompendium, den Herold, den jeder Internist hat. Da steht kein einziges Wort über Selen drin.
Wahnsinn.
Ja.
Vielleicht ganz kurz, was ist Selen? Selen, das wissen vielleicht auch nicht alle.
Selen ist ein
Was ist Selen?
Ein Spurenelement.
Da haben wir es.
Und es hat auch eine geringe therapeutische Breite, wie auch Jod. Also nicht zu viel, nicht zu wenig, ne? Ganz wichtig. Selen, es ist so, wenn du Schilddrüsenhormone bildest in der Schilddrüse, ja, dann bildest du halt, dann gibt es so eine Aminosäure, die heißt Thyroxin. Und dann wird in der Schilddrüse bei dem einen Stelle 3 Jodmoleküle eingebaut und bei anderen, an einer anderen Stelle 4 Jodmoleküle und die werden dann so ein bisschen gekoppelt und dann wird das halt freigelassen. Und dann gibt es letztendlich das LT4 und also das Tetrajodthyronin, das ist quasi das, was die Schilddrüse am meisten hervorbringt. Mhm. Ne? Das ist das T4. Aber das ist die Vorstufe. Die wirkt auch, aber halt nicht so gut wie die Stufe, die also wie das T3.
Okay.
Das ist das, was 3 Atome enthält. Und damit es aber von T4 diese Konversion stattfinden kann, braucht man eine Diodase. Und die ist selenabhängig.
Ah, okay.
Genau. Und da haben wir das Selen. Wo haben wir das Selen? Da brauchen wir das, um einfach die Konversion. Und das passiert in der Leber, in der Niere, in der Gallenblase. Und deswegen brauchen wir, damit wir richtig funktionieren, weil nur ein geringer Prozentsatz wird in der aktiven Form ausgeschüttet. Das meiste ist erstmal in der inaktiven Form. Ich glaube irgendwie 80 Mikrogramm pro Tag von der T4 und irgendwie 8 Mikrogramm von
der T4.
Viel weniger,
nicht so
genau. Genau, ich muss immer, diese Zahlen habe ich nie im Kopf, aber auf jeden Fall muss das dann umgesetzt werden. Und das ist ganz wichtig, weil dass die Leber und die Niere funktionieren.
Mm, okay.
Und bei den meisten Leuten sind die verfettet und funktionieren die Nieren nicht mehr. Das heißt, du produzierst es zwar in der Schilddrüse, aber du setzt es halt im Körper nicht richtig um. Mhm, ja, das heißt, dann hat man man hat zwar die Schilddrüsenhormone, aber es funktioniert halt nicht so optimal. Deswegen wichtig, was man tun kann für die Schilddrüse, Selen gucken, dass man das hat. Ne? Also man kann zum Beispiel Paranüsse essen. Mhm. Ja, das wird auch so ein bisschen kontrovers diskutiert von manchen, weil die sagen, ja, die einen Paranüsse haben so viel Konzentration, die anderen weniger. Und weil das ja so eine geringe therapeutische Breite hat, gibt es auch Leute, die das nicht empfehlen. Das, was wir hier beobachten, dass da eigentlich keine Probleme entstehen. Mhm. Die meisten, die Paranüsse essen, haben auch gute Selenwerte.
Mhm.
Und dann halt natürlich die Gesundheit der Organe.
Mhm.
Und für die Schilddrüse ist natürlich auch wichtig, dass man Milchprodukte, also wenn man zum Beispiel so eine Hashimoto hat, dann sollte man auf Milch verzichten. Mhm. Also auf Milchprodukte sollte man ja meiner Meinung nach generell verzichten. Wie schon ein schlauer Professor gesagt hat, Milch ist kein Nahrungsmittel, es ist ein wachstumsförderndes Sekret. Und was wächst bei uns ab 40?
Ja,
und überhaupt halt, klar. Gucken, dass man einfach auch glutenfrei sich vielleicht ernährt, ne? Mhm. Eine Zeit lang. Also je weniger Gluten, desto besser scheint es für die Schilddrüse zu sein. Dann muss man darauf achten, dass man die B-Vitamine hat.
Mhm.
Ja, B12, B2, B3, B6. Dass man Vitamin D.
Mhm,
ja, okay. Also Vitamin D ist unheimlich wichtig. Ne?
Das ist eigentlich immer der Klassiker.
Es ist immer. Es muss ja nicht alles so kompliziert sein.
Ja,
also es wird Dank. Viel kompliziert gemacht, damit man viel, naja. aber vieles ist gar nicht kompliziert. Ne?
Ja.
Also der Körper ist ja selber, man muss ihm einfach nur alle Nährstoffe, die er braucht, ja, Bewegung, gesunde Ernährung, das muss man ihm zur Verfügung stellen und einfach gucken, wo sind die Schwachstellen, ja. Und wir haben uns natürlich mit der Umwelt, das ist ein bisschen schwierig, denn das Problem ist, dass in der Umwelt unheimlich viele Stoffe sind, die einfach die Schilddrüsenfunktion behindern können.
Mhm.
Alleine zum Beispiel Plastikflaschen. Da sind Stoffe drin, die können die Funktion verschlechtern.
Ah,
ja,
okay.
Genau, auch Spielzeug. Ja, also so aus Plastik und so weiter. Ne? Das sind also ganz, ganz viele verschiedene Umweltstoffe, dieses Chlor, Bromid,
weil die,
Fluor.
Weil die hormonell verändert
ja,
sind
die gehen,
dann auch?
Ja, die gehen also wohl irgendwie an die, Jodtransporter und hemmen die. Ja, okay. Das heißt, das, genau, das ist ganz interessant. Also ich habe das jetzt erst vor kurzem überhaupt herausgefunden. Ja, das gibt so ein paar amerikanische Ärzte, die das schon längst auf YouTube so ein bisschen hinstellen und wo man sich ja so ein bisschen informieren kann. Genau, und das ist, also gucken, wo sind quasi diese geotrogene Stoffe oder diese stromogenen Stoffe, das heißt die, die zur Vergrößerung der Schilddrüse führen bei uns in der Umwelt und eher die meiden. Weil viele sagen zum Beispiel, es gibt so auch Ansätze, dass man in der Nahrung so bestimmt auf bestimmte Nahrungsmittel verzichtet, zum Beispiel Brokkoli oder Grünkohl, ja, oder Blumenkohl, weil man sagt, naja, da sind auch wohl irgendwie Thiocyanate oder sowas, wie die heißen, ich weiß nicht, die werden umgesetzt, auf jeden Fall sind da Stoffe, die auch zu so einer Hemmung führen können, aber das ist Schwachsinn, also das in der Ernährung, wenn, kann man es kochen. Okay. Oder zum Beispiel Soja nicht fermentiert, wirkt wohl auch stromogen. Da kann man aber natürlich Tofu, Tempeh essen. Ja,
ist ja alles fermentiert.
Genau, das ist fermentiert,
genau.
Das ist kein Problem. Ja. Ich würde mich nicht auf die Nahrungsmittel da irgendwie, weil diese Nahrungsmittel, Brokkoli, Blumenkohl und so weiter, sind so protektiv für alle anderen Systeme. Ja? Und es gibt mal einen oder so oder zwei, die man beobachtet hat, wo es sowas ausgemacht hat. Also wenn einer sagt, die Nahrungsmittel, das vergessen, lieber auf andere Dinge achten. Wie kann ich das aus einem Umwelt rausholen? Ja, oder Medikamente, die da auch Interaktion haben. Ja, das ist und dann lieber irgendwie so gesund leben, dass man gar keine Medikamente braucht. Also genau, so gesund leben, dass man gar keine Medikamente braucht, anstatt sich nachher Medikamente mit Medikamenten voll zu pumpen, die halt das noch verschlechtern können.
Richtig, ja, genau. Ja, super, super spannend. Du hast ja auch gesagt, dass vor allem auch Stress auf die, also auf die Hormone sich dann auch auswirken, das heißt auf das ganze endokrine System und entsprechend
Nebenniere,
dann auch,
auf die Nebenniere und Nebenniere, Schilddrüse haben auch einen Zusammenhang, ne? Das ist ganz klar. Ja, das ist also an Stress müssen wir alle arbeiten.
Das ist vor allem an der Stressbewältigung.
Ah, genau, mal genau so, an der Stressbewältigung. An der Stressbewältigung.
An der Stress,
den
Stress
da kannst können wir nicht
wegzaubern meistens.
Stressbewältigung, wie man damit umgeht. Und das sind natürlich auch so Themen, da kennst du dich ja noch besser aus als ich.
Genau, haben wir auch einen super Podcast zu veröffentlicht vor ein paar Wochen. Ich glaube, Nummer 50 oder so. Müsst ihr mal schauen mit dem Jakob Drachenberg, der ganz heiß und wild über das Thema Stress referiert und ganz viel dazu macht. Und es ist ein sehr, sehr toller Podcast geworden. Also wenn ihr noch mehr zu Stress und Stressbewältigung hören möchtet, hört euch den auf jeden Fall an. Genau. Wie sieht's denn aus mit, ich persönlich, aber ich glaube auch andere Menschen bringen Schilddrüse?
Ja.
Über was reden wir eigentlich die ganze Zeit? Über die Schilddrüse?
Genau.
Oft eigentlich mit Frauen auch in Verbindung.
Ja.
Also das ist so ein Frauenproblem in Anführungszeichen irgendwie ist. So meine Mutter hatte das auch so ein bisschen gehabt, meine Oma hatte das auch sehr stark gehabt und so weiter und so fort. Wie sieht es denn mit den Männern der Schöpfung aus? Haben die auch Probleme mit der Schilddrüse?
Die haben auch Probleme mit der Schilddrüse, aber etwas in einer geringeren Prozentzahl als die Frauen. Okay. Das ist zum Beispiel beim Hashimoto sind das irgendwie 9:1, ne? Also wenn man sich die Fälle anguckt, ne? Also 9 Frauen zu einem Mann. Genau, und das hat mit Sicherheit auch was mit den weiblichen Hormonen zu tun. Also man beobachtet auch unter der Einnahme von der Pille kann es zu Schilddrüsenfunktionsstörungen kommen. Man weiß zum Beispiel auch, dass Östrogene einfach, es ist ja so, dass die Schilddrüsenhormone nicht nur in so einer freien Form herumschwirren im Blut, sondern eigentlich an so Transportmoleküle gebunden sind. Zum Beispiel thyroxinbindendes Globulin wäre da zu erwähnen. Und das ist so, wenn man irgendwie zu mehr Hormone produziert, also Östrogene, kann es dazu führen, dass mehr von diesem bindenden Hormon Protein gebildet wird. Das heißt, es werden mehr Hormone gebunden, die nicht in freier Form zur Verfügung stehen. Ja, und das ist, genau. Und dann ist es auch so, dass bei Östrogendominanz oder so einfach auch mehr Jod wohl ausgeschieden wird über die Niere. Also es kommt auf jeden Fall die Östrogene, wir sehen das auch immer mal wieder, auch so diese prämenopausalen Frauen, die haben dann immer ein Problem oder verstärkte Symptomatik, wenn sie auch Schilddrüsenprobleme, eine Unterfunktion haben. Ne? Also da ist ein riesen Zusammenhang. So richtig genau weiß man, also weiß ich
Hormone
das nicht.
Ist
man
auch
weiß,
immer
aber,
so,
aber weibliche Hormone und Schilddrüsenhormone, da gibt es eine Verbindung.
Ja.
Ja? Und aber ich
Männer haben ja auch weibliche Hormone.
Ja klar, natürlich. Also natürlich. Aber nicht so, dass ich hatte jetzt gestern auch einen Mann mit einer der eine Hashimoto hat. Also man kann nicht sagen, dass Männer das nicht bekommen. Aber selten, also etwas seltener. Okay. Ja. Also Männer mit Schilddrüsenproblematik sehe ich auch.
Ja, okay.
Das ist klar.
Also auch für
also für Männer ist es auch ein Thema, ja. Und für Männer ist es auch ein Jodenthema, ne? Wegen Prostata auch, ne? Also genau.
Okay.
Wir brauchen Jod.
Wir brauchen Jod. Mehr Jod.
Mehr Jod.
Super. Ja, prima. Ich glaube, da haben wir jetzt schon ganz viel spannende Sachen gehört. Fällt dir noch was ein, was wichtig ist?
Ich glaube, du wolltest noch was mit der Schwangerschaft mich fragen, ne? Also bei Schwangeren.
Ja, genau, bei Schwangeren. Schwangeren,
genau. Also die schwangeren Frauen.
Die haben einen erhöhten Bedarf.
Die haben auf jeden Fall, weil die haben einfach eine höhere Anforderung an die Schilddrüse. Ja? Mhm. Das heißt, also schilddrüsengesunde Frauen, denen ist es egal, die kommen damit gut zurecht.
Okay.
Gibt es aber zum Beispiel so stumme Erkrankungen, die sich einfach noch nicht manifestiert haben, so Unterfunktionen, die werden dann in der Schwangerschaft, können die sich manifestieren. Ja?
Okay.
Und dann ist es natürlich wichtig, man kann auch Schilddrüsenhormone in der Schwangerschaft einnehmen. Ja, die gehen auch nicht so gut durch die Plazenta. Aber wichtig ist das Jod in der Schwangerschaft, dass man das supplementiert. Weil in der Schwangerschaft ist das so, dass man mehr Jod ausscheidet über die Niere. Das heißt, man hat einen höheren Bedarf. Ja, und dann ist es ganz wichtig, dass man da, aber das ist meistens so in diesen ganzen Femibionen und diesen ganzen Präparaten ist auch Jod enthalten.
Okay.
Und es ist auch ganz wichtig, auf seinen eigenen Schilddrüsenwert zu achten. Der TSH sollte, glaube ich, unter 1,5 liegen.
Mhm.
Da gibt es irgendwie eine chinesische Studie, die gebracht hat, je weniger, also je geringer der TSH-Wert, das heißt, je besser deine Schilddrüse funktioniert, desto schlauer das Kind.
Aha.
Ja.
Okay.
Genau, spannend. Also ganz, ganz wichtig, das sollte auf jeden Fall unter 2 sein. Mhm. Am besten wäre es bei 1.
Okay. Sehr gut.
Ja, cool. Und da muss man halt natürlich gucken mit Jod und so weiter.
Ja.
Und es können sich auch nach der Schwangerschaft so bestimmte Überfunktionen bilden. Es gibt so eine postpartale Thyroiditis.
Mhm.
Da hatte ich mal jetzt auch vor kurzem eine Patientin, die mit solchen Problematiken kam. Das kam ganz plötzlich, aber das kann halt, also da müssen, das geht aber auch wieder
also
weg.
Also postpartale Thyroiditis heißt,
dass nach der Schwangerschaft können die eine Entzündung der Schilddrüse bekommen, die durch die Schwangerschaft hervorgerufen wurde, ne? Die dann aber auch abklingen kann.
Ja,
ja, und das ist halt nicht ganz selten. Ja,
ja.
Aber genau, es ist wichtig und vor allem ist es wichtig, hat man eine Schilddrüsenerkrankung schon vor der Schwangerschaft, sollte man gucken, dass man sie saniert. Ja, weil in der Schwangerschaft irgendwie da rumzuhantieren, zum Beispiel mit einer Überfunktion der Schilddrüse, schwierig.
Okay.
Ja, weil da muss man Medikamente nehmen, die dann vielleicht auch dem Baby schaden und Operationen in der Schwangerschaft. Das geht wohl im mittleren Schwangerschaftsdrittel, aber lieber vorher sich mal um die Schilddrüse ordentlich kümmern. Ja, und vor der Schwangerschaft sollte man sich natürlich sowieso gucken, dass man auch da vor der Schwangerschaft schon guckt, dass man ausreichend Jod hat. Ne? Das ist ganz, ganz wichtig.
Also wenn man
du siehst,
quasi Richtung Babyplanung geht.
Jod ist gerade so mein Thema, weil ich das einfach so denke. Boah, ey, hätte mir das jemand mal früher mal gesagt.
Okay.
Ja, also irgendwie mehr drauf hingewiesen. Ne? Also man weiß es ja, aber wie sagt man so schön, wir sind Wissensgiganten, aber Umsetzungsdilettanten.
Das stimmt wohl.
Ja.
Kann man auch selbst quasi sich abtasten oder fühlen?
Also
oder?
Kann man schon. Also sagen wir so, eine gesunde Schilddrüse, die fühlt man eigentlich nicht. Man sieht sie nicht und fühlt sie nicht richtig.
Okay.
Ja, das heißt, also die ist so unter dem, du hast sie so, also normal ist es so, dass die Schilddrüse, die bildet sich ja so in, im Mundbodenbereich, so in der Embryonalphase.
Mhm.
Und dann entsteht so ein kleiner Gang, so ein Epithelgang und der, die senkt sich quasi so Richtung in die Richtung Luftröhre ab und bleibt irgendwo beim zweiten, dritten Luftröhrenknorpel hängen. Und dann entsteht aus diesem Gang, entstehen so zwei Knospen nach außen und dann entstehen diese Schilddrüsenlappen und dazwischen so ein kleiner Steg.
Und ist der Kehlkopf davor?
Der Kehlkopf ist oberhalb.
Ist oberhalb.
Genau, hier ist der Kehlkopf, genau, und hier unten ist die Schilddrüse.
Ah, okay.
Genau.
Und okay, du kannst da unten erst. Okay.
Und normal ist das so, normal sieht man das nicht. Ne? Man kann aber sich trotzdem das Gewebe sich damit so ein bisschen mal bekannt machen, ne? So wie ist mein Schilddrüsengewebe. Man kann es ein bisschen fühlen. Also wenn man so, das ist ganz weich und nicht der, das ist so richtig. Und es ist quasi, hängt ja an der Trachea, ist damit verbacken. Das heißt, das ist schluckverschieblich gegen die Haut. Ne? Und wenn es gibt manchmal Knoten, bösartige Erkrankungen, ne? Auch die Schilddrüse kann leider bösartige Erkrankungen bilden, die können in das Gewebe reinwachsen in die Haut und dann ist es halt nicht mehr verschieblich.
Okay.
Ja? Und wenn die natürlich richtig groß ist und so, kann man das natürlich dann auch tasten und sehen. Und dann gibt es so zum Beispiel auch so eine bakterielle Entzündung, also so eine, nicht bakterielle, wahrscheinlich ist Bakterien verursacht, so eine granulomatöse Entzündung heißt Thyroiditis der Quervain. die kann so richtig, da kann die Schilddrüse so richtig anschwellen. Da siehst du den kompletten Schmetterling. Ja, das wow. habe ich mal gesehen. Das ist total krass, das tut weh. Man hat Schluckbeschwerden. Und das Schöne ist, ein, zwei Cortison-Tabletten, dann geht's weg. Krass. Okay. Genau, man kann das halt ganz gut behandeln. Ja, auch, und dann klingt ja auch von alleine ab. Ja. Man weiß aber die Ursache nicht.
Okay, sehr, sehr spannend. Ja, prima. Ich glaube, wir haben jetzt ganz, ganz viel schon zusammengefasst und für dich da draußen hoffentlich auch so verständlich rübergebracht, dass du auch was damit jetzt anfangen kannst.
Aber ich glaube schon. Mediziner, also, ja, ging das.
Ich glaube, man konnte ganz gut folgen, aber im Zweifel darf man ja auch noch was nachgoogeln oder vielleicht auch, du bist ja hier in Bad Homburg auch im Gesundheitszentrum, bei dir mal einen Termin machen, wenn man da Fragen hat.
Ja, auf jeden Fall. Das ist, bin ich immer gerne bereit. Natürlich auch, mein Lieblingsthema ist ja die Ernährungsberatung.
Genau.
Ja, und genau, weil man kann einfach mit Ernährung so viel machen.
dazu machen wir dann auch nochmal eine Folge, wo du dich richtig austoben kannst.
Genau. Und dann, und Ausgleich der Mängel, ne?
Im
Mikronährstoffbereich, das ist ganz wichtig.
Ja,
da sind die meisten uninformiert.
Ja.
Und ich sage Jod, Vitamin D.
Jod, Vitamin D, Selen.
Okay. Und am besten vollwertig pflanzenbasierte Kost.
Das muss raus. Das musst du noch raus.
Aber vollwertig pflanzenbasierte
vollwertig, Kost. Vollwertig, genau. Also vegan ist nicht gleich vegan.
Vegan ist nicht gleich vegan, nein. Vegan ist super, ethisch und so weiter. Aber wir müssen auf viele andere Dinge achten. Und damit tun wir unserer Gesundheit wirklich Gutes.
Absolut. Super Schlusswort. Vielen, vielen Dank, Oksana. Wenn ihr Fragen habt, schreibt uns gerne auch auf Instagram. Da findet ihr ja heute zu diesem Podcast einen Post. Fayo_official könnt ihr gerne da drunter schreiben oder uns eine private Nachricht senden. Wenn ihr noch mehr von Oksana hören wollt oder irgendwelche Fragen habt, Themen, Anregungen für uns, dann lasst es uns wissen. Wir freuen uns, von euch zu hören bzw. zu lesen und hören uns dann das nächste Mal wieder.
Ja, also vielen Dank fürs Zuhören. Hat mich gefreut, mein erstes Mal hier.
Nicht das letzte Mal, glaube ich.
Ja.
Bis dann. Tschüss.